2. Noah macht sich Sorgen. Meine Mutter verschwand, als ich 40 war. In dem Alter war Abel schon tot, glaube ich. Sie ging zum Vater meiner Schwester zurück, den sie das letzte Mal in Moskau im Dezember 1960 gesehen hatte, in der Gorki-Straße, ungefähr um 8 Uhr früh. An der Hand hatte sie viel zu fest ein genervtes dreijähriges Mädchen gehalten, das zwei schwarze Zöpfe und zwei schwarze Augen hatte und ein kleines schwarzes Herz, das es niemandem zeigte. Das Mädchen ahnte, was kommen würde. Ein halbes Jahr später stiegen meine Mutter und sie in Prag aus dem Flugzeug und gingen über das brüchige Rollfeld von Rosinje auf das Flughafengebäude zu. In der Glastür stand mein Vater, der damals noch nicht mein Vater war, und als meine Mutter ihn sah, sagte sie zu meiner Schwester, »Schau mal, da ist dein Papascha.« Serafina öffnete die Arme und, ohne dass es jemand sehen konnte, ihr Herz. Und obwohl sie es mit ihren 3,5 Jahren besser wusste, rannte sie zu diesem kleinen, fremden, nervösen Mann mit der bronzefarbenen Huzulenhaut und den bösen Geheimratsecken. Sie sprang an ihm hoch wie ein Hündchen und nach dem dritten oder vierten Mal beugte sich mein Vater, wusste er da schon, dass er mich wollte, endlich zu ihr hinunter und nahm sie in den Arm. Und beim Versuch, sie auf die Wange zu küssen, küsste er sie auf den Mund. Was ist der Unterschied zwischen einer Adoption und einer Lüge? In Serafinas Fall eine überflüssige Frage, denn sie haben ihr nie gesagt, dass ihr richtiger Vater die Null Waller Wechselberg war, der Sohn des großen Spions Mehl Wechselberg. Und als sie es endlich erfuhr, nachts um 3 am Telefon von Wallers bestem Freund Kostja Kostos, dem Sammlersohn, schlug ihr großes schwarzes Herz ein paar Mal im falschen Takt, aber danach war fast alles wieder okay. Meine Schwester Serafina, emphatisch und launisch, intelligent, aber nicht sehr intellektuell, verfressen wie Edeluhrmacher und immer genau 5 Jahre älter als ich, ging ausgerechnet am 9. November 2003 zusammen mit meiner Mutter zu Waller Wechselberg zurück. Diese dicke, selbstverliebte Zwiebel, sie nennt mich übrigens Karotte, raten Sie mal warum, schickte mir, statt Bye-bye zu sagen, nur von ihrem Blackberry eine von ihren witzigen Nachrichten. Bin weg, wahrscheinlich Miami. Wenn es mir dort besser geht als in den letzten 50 Jahren, hole ich dich nach. Wie fändst du das, kleiner, verwöhnter Original-Karubiner? Dann hättest du auch mal einen Vater, der nicht dein Vater ist. Und Mama, die überreichte mir bei meinem letzten Besuch in Hamburg mit russischer Pathosmine eine Tupperware-Box mit Erdbeeren, als wären sie alter Familienschmuck gerettet vor der Gulag-Leitung und gierigen Mithäftlingen auf Kamtschatka in Großvaters Verdauungssystem. »Die mochtest du immer so gern, Solitschka«, sagte sie. »Die mochte ich noch nie, Mamascha«, sagte ich. Sie fing natürlich sofort an zu heulen. Wahrscheinlich dachte sie an die Abertausenden von Erdbeeren, die sie für mich seit meiner Geburt gewaschen, geschnitten und gezuckert hatte. Und plötzlich war alles umsonst. Denn ich hatte sie angelogen. Ich hatte immer nur so getan, als ob. »Warum hast du dich nie beschwert?«, sagte sie. »Hab ich, du hast es nicht gehört.« Sie schüttelte so selbstgefällig wie nur Steinböcke es können den Kopf. Dann ging meine winzige, grauhaarige, silberäugige Mutter ins Schlafzimmer zu ihren Koffern und enttäuschten Hoffnungen zurück und packte weiter ihre Mandelstam-Bücher, Mandelstam-Poster und Mandelstam-Handtücher zusammen. Ich glaube, ich hoffe, diese Szene hat es ihr leichter gemacht, mich mit meinem Vater allein zu lassen. Noah konnte meinen Vater natürlich nicht ausstehen. Er nannte ihn immer nur bei seinem Namen. Er sagte nicht »dein Vater« oder »dieser Idiot«, er sagte »Wowa« oder »Wowa Mendelewitsch« oder, wenn er ihn richtig bescheuert fand, »Karubina«. Ging es um seinen Vater, sagte er auch bloß »Schleumel«, also bedeutete das erstmal nicht viel, denn ich habe selten, nein, ich habe überhaupt noch nie jemanden gesehen, der den Menschenaffen, der ihn in 8 bis 10 Sekunden gezeugt hat, so geliebt hätte wie Noah den riesigen, freundlichen, arroganten Schleumel mit seinem kaputten Fuß. Und das trotz des Geldes, mit dem Schleumel ihn von Anfang an fertig gemacht hatte, trotz der 1000 legalen und nicht ganz legalen Konten, die die Forlanis überall hatten, trotz ihrer 7 Pluto-Hotels in Tel Aviv, Bad Homburg, Quedlinburg, Kram, Prag, Hamburg-Harburg und Hamburg-Wilhelmsburg, trotz der hässlichsten New-Brutalism-Bürohäuser von ganz City Nord, die jeden Monat so viel Gewinn abwarfen, wie ein afrikanischer Kleinstaat Schulden machte, trotz der Tennis- und Polostunden, die Schleumel seinem Noah seit der Bar Mitzwa bezahlte, ohne dass sie hingegangen wäre, trotz der geheimen Bordellkasse, die er für ihn an seinem 16. Geburtstag eingerichtet hatte. Ja, Noah liebte seinen Vater, trotz und nicht wegen des ewigen Geldstroms, gegen dessen Fluss selbst Schleumel am Ende so wehrlos war, wie die Palis gegen die hübschen weißen jüdischen Siedlungen von Judäa und Samaria, Und wenn es schon sein musste, wenn er unbedingt Isaac und Abraham spielen sollte, dann war Geld das Einzige, was Noah dem größten Gangster und Menschenfreund Schleumel verübelte. Toll, nicht wahr? Nicht jeder hat einen so moralischen Freund wie ihn. Hatte, meine ich. Und was nervte Noah an Carubiner, an meinem 10-Sekunden-Papa? Einmal, ich glaube, es war in Italien 1985 in Punta del Giorno, stellte sich Noah auf den Tisch, um mich aufzuklären. Er ballte die Faust, zog sein rosa Strandhöschen hoch, damals noch nicht von Dries, sondern wahrscheinlich von Paul Smith oder, vergib ihm Elohim, von Fiorucci. Und dann ging es los. »Jetzt weiß ich, warum du so eine arme Sau bist«, sagte er und sprach »Sau« wie Tekla mit weichem bayerischen S aus. »Der eiskalte Wowe hat dich auf dem Gewissen. Wenn ich als Kind zu Hause so viel Angst gehabt hätte wie du«, ich unterbrach ihn, »dann wärst du heute nicht so faul, Mäuschen. Dann hättest du, so wie ich, vor tausend Sachen Angst. Zum Beispiel davor, dass du nie etwas schaffst. Dass du nie selber mal jemand sein wirst. Dass du nie genug Geld zusammenkriegst, um von zu Hause wegzugehen.« Ich sah Noah in die verschwommenen, stierenden Augen von unten nach oben, denn er stand immer noch, jetzt bin ich mir sicher, auf diesem wackligen Hotelschreibtisch in der Albergo Rossi, und dabei grinste ich idiotisch. Die riesige englische Kuh, die auf unserem Bett saß und versuchte, sich die Zehen rot zu lackieren, aber wegen ihres Baus nicht richtig herankam, schaute uns verliebt an. »Wer will denn überhaupt ausziehen?«, sagte Noah. »Genau«, kreischte ich, »genau.« Die Engländerin stellte deprimiert den Nagellack wieder weg, zog das Flintstones-T-Shirt über ihren Riesentitten glatt und fing an, vor Aufregung schwer zu atmen. »Hör zu«, sagte Noah, »dein Alter ist doch selbst als Kind so geprügelt worden, wie Spartacus vor dem Aufstand.« Ich fing an, künstlich zu lachen. »Wie Spartacus vor dem Aufstand, tolles Bild, du Schriftsteller, oder eher wie Nero vor dem Brand Roms, oder wie Jesus vor der Kreuzigung. Ich hoffe, in deinem Roman gibt's noch mehr von diesem Scheiß. Satire, mein lieber Folanicus, auch wenn man sie nicht wollte, kommt ja immer sehr gut an. Hast du eigentlich heute Morgen geschrieben, du Nichtswürdiger?« Es waren, wie ich sagte, unsere ersten »Wir schreiben jetzt beide einen Roman« Ferien. Aber wer hätte voraussehen können, dass wir die meiste Zeit im Strandcafé herumsitzen oder mit Guinevere, der britischen Gulliver-Frau, Fangen spielen würden? Wir selbst. Einmal, es war unsere einzige literarische Leistung in 3 Wochen, fuhren wir zum Amphitheater von Cagliari und marschierten in geisteskranker Hitze im Kreis herum und sangen unsere Version eines berühmten deutschen Lieds »Und wenn der Führer auf dem Hochstand sitzt und Rebbe Goldzahn an ihm vorbeiflitzt, ja, dann ist alles klar, S.A. applaudiert.« Noah las morgens, wenn jeder sein Pensum erfüllen sollte, italienische Pornocomics. »Scoppami, che bel culo, più profondo«, und beim Mittagessen fragte er mich mit neidischem, aber nicht unsympathischem Harpo-Marx-Lächeln, wie viel ich schon geschrieben hätte. Was sollte ich sagen? Ich schrieb auch nicht, aber nicht, weil ich wie er faul gewesen wäre. Ich war zu aufgeregt. Ich spürte, dass ich es konnte, dass mindestens 10 Bücher in mir steckten. 10 große, grelle, komplizierte, schrecklich ernste Bücher und 9 handelten von Wowers kleinen und großen Verbrechen in Moskau und Prag. Als ich genau das nur sagte, machte ich ihn zuerst glücklich, sehr glücklich. Ich war also auch nicht besser als er. Ich hatte auch eine Ladehemmung. Aber weil er mich so liebte und weil er der Sohn von Holy Schleumel, dem Gangsterphilosophen, war, und weil wir beide nicht ahnen konnten, dass sich eines Tages die Sache mit Natascha Le Rubinstein und mir zuspitzen und Noahs sexuelle Entwicklung mehr bremsen würde als die prügelnden polnischen Kinderfrauen, kletterte mein Noahle an diesem allerletzten Sardinientag auf den Tisch. Er war Lenin, der Tisch war der Panzerwagen und mein Vater war die ganze Zarenfamilie. Nein, nein, er Josef Vissarionowitsch Stalin. »Du lesensunwerte Kreatur«, schrie Noah und presste die Faust so fest gegen die Stirn, dass sie kurz rot wurde. »Dass ich nichts hab, ist doch egal. Es ist mir egal und es ist Schleumel egal. Und meiner schwachsinnigen, allgegenwärtigen Mutter ist es sowieso egal. Ich muss nur genug essen, verstehst du? Ich muss regelmäßig verdauen und meine junge Prostata 3-mal am Tag per Masturbationem durchpusten. Und dann sind sie glücklich. Das reicht den alten Folanis schon, weil sie mich lieben.« »Aber der eiskalte Wowa liebt dich nicht. Der liebt niemanden.« »Wie war das? Babuschka Karubina hat die Familie mit Import-Export ernährt, 1935, im Jahr 8 nach dem Ende der NEP? Und weil es auf dem Schwarzmarkt in Kapustowo 100 Dosen eingelegte Gurken zum Kaufen und Weiterverkaufen gab, ist die alte Gurke bei minus 20 Grad auf einem offenen Lastwagen nach Kapustinograd gefahren und hat sich dabei die usbekische Todesgrippe geholt. Worauf Klein Vova arme Halbwaise wurde und ein von seinen 7 Maccabi-Brüdern misshandelnder Hund ohne Liebe. Naja, er räusperte sich ironisch. Wahrscheinlich stimmt das sogar, mein geliebter Solcik. Und genau das ist dein Problem. Ich weiß, was mein Problem ist, sagte ich. Es war August 1985, nicht November 2003. Und ich ahnte noch nicht, dass Monate und Jahre kommen würden, in denen ich ausgerechnet mit Papascha allein bleiben würde. Sonst hätte ich natürlich etwas anderes gesagt. Mein Problem ist mein Charakter, das hat nichts mit ihm zu tun, höchstens genetisch. Noah verdrehte wegen meiner offensichtlichen Blödheit die Augen, kletterte vom Tisch runter und strich mir durchs verschwitzte Haar, von dem ich damals noch ziemlich viel hatte. Ich trug es wie Vova auf seinen Prager Jugendfotos. Oben lang und im Nacken militärisch kurz ausrasiert. Aber ich sah auch ein wenig wie Jabotinsky in seiner weißrussischen Phase aus. »Ich will, dass du glücklich bist«, fauchte er mich an. »Ich will einmal mit ihm reden.« »Warum stotterst du?« »Weil ich aufgeregt bin.« »Und worüber willst du mit ihm reden?« »Über deine Schreibblockade.« »Ich habe keine Schreibblockade, ich habe bloß noch nie was geschrieben.« »Genau, genau was. Vielleicht gönnt es dir einfach nicht.« »Ach so, wir machen Ferien, wir sind Anfang 20, also mach kein Drama.« »Warum hat er nur unter den Kommunisten Karriere gemacht? Warum gibt's kein Buch von ihm, das die Leute heute lesen wollen?« »Du spinnst. Das werden wir sehen.«
Ich seufzte und machte ein Geräusch wie ein Fahrradreifen, aus dem Luft entweicht. Und ich dachte an die Geschichten, die meine Eltern immer erzählten. Goldstücke beim Kafka-Kongress auf Schloss Liblitze 1963, wo er versuchte, einem holländischen Germanisten die Pilsnacher Garda seiner Großtante Sura und Rabbi Löws angeblichen Sidur anzudrehen. Kunderer, der beim Chinesen in der Woditschkova Mama auf die Toilette folgte und ihr dort seinen Schwanz zeigte. Havels Krawattensammlung, zusammengeklaut in Pariser Kaufhäusern, und seine verschwiegene Mitgliedschaft im Opus Dei. Da war mir mein glatter, harter, im Angesicht wichtiger Menschen verpuffender Vater wirklich lieber. Na und, dann hatte er eben für den STB Berichte geschrieben über die anderen Kulturanten, altes abfälliges Woverwort, mit denen er nachts im Keller des Nachtclubs Nazis zwischen Parteichauffeuren, syrischen Geldwechslern und slowakischen Zigeunernutten saß. Wahrscheinlich waren da sogar seine besten Texte, inspiriert vom Glauben an das ewige Glück, das käme, nachdem Gottwalds Thermoskan-Kommunismus mit Hilfe der STB-Gorillas durchgesetzt wäre. Die klassische jüdische 20. Jahrhundert-Fantasie eben. Ich schweife ab, aber auch nicht wirklich, sonst würde ich noch viel genauer auf Papaschas 15 Jahre in Bergedorf in Hildemonte Weg Nummer 919 zu sprechen kommen. Immer mittwochs und freitags von 2 bis 3 lag er im Bett in der dunklen, nach Zigaretten und Sagrotan stinkenden Neubauwohnung einer mir unbekannten deutschen Zahnärztin, die am Ende dieser angeblich reinen Sexgeschichte, so Papascha weinend zu Mamascha kurz bevor sie zu Serafinas Vater zurückkehrte, mit aufgerissenen Schlaftablettenaugen und ohne Puls auf dem kalten Küchenboden gefunden wurde. Nur an diesem einen Freitag kam er nicht, weil am Donnerstag davor der Ex-Freund der Zahnärztin bei uns zu Hause anrief und sagte, »Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie aus den Erzählungen von Ingrid, die arme Ingrid, als hätte sie in ihrem Leben nicht genug Tabletten geschluckt. Ihr Mann, Frau Karubiner, will immer, dass sie sich die Augen zubindet und nicht redet, wenn er da ist. Und das ist noch lange nicht alles. Denunzianten, Ende der Abschweifung, werden in allen Systemen gebraucht. Aber dass ein moralisierender, nachtragender deutscher Unmensch nicht merkt, wenn am Telefon statt meiner Mutter meine Schwester Serafina ist, die dann alles sofort herumerzählt, ist natürlich besonders unangenehm.
Wie viele Jahre hätte der Telefontyp für seinen Anruf bekommen sollen? 98? Ruhig mit Bewährung. Aber in Abu Ghraib. Ich dachte, wir reden jetzt noch ein bisschen über Vova den Schrecklichen, sagte ich. Ich sprach ins Nichts. Noah hatte sich zu der englischen Meerkuh aufs Bett gesetzt und sie machten Armdrücken. Es war ganz still, nur Guinevere wimmerte schön und leise. Ich erzähle hier keine Märchen, so war Noah immer schon. Eben noch hier, dann wieder dort und das konnte, wenn es nicht nervte, manchmal sehr unterhaltsam sein. Zum Beispiel, als er in seinem ersten Entführungsvideo aus dem Sudan, schwarz-weiß mit Retro-Grau-Filter, so hektisch durchs Bild flatterte wie eine Fliege, die sich in einem Lampenschirm verfangen hat. Ich sehe noch immer jede Einstellung. Noah, der an die deutsche Regierung appelliert, umgeben von 5 tieftraurigen, tiefschwarzen Soldaten der African Union. Noah, der sich für seine Save Darfur-Kampagne entschuldigt. Noah, der vor Todesangst weint. Und der dazwischen den alten Janjaweed mit dem Mikrofongalgen in seinem übertriebenen US-English davon überzeugen will, dass der seine geschwollene Prostata massieren soll, indem er sich wie ein Brahmanenfürst auf den Kopf stellt und die Arschbacken zukneift und öffnet. Als ich das Video das erste Mal sah und nicht wusste, was daran nicht stimmte, fragte ich mich, warum die Janjaweed die letzte Szene nicht rausgeschnitten hatten. Dann dachte ich grinsend, weil sie stattdessen Noah, die ADEs Nervensäge, zusammen mit den anderen Geiseln geköpft haben. Das machte bestimmt weniger Arbeit. Also nochmal. Guinevere, die Meerkuh, saß im Schneidersitz im Zimmer 13 der Albergo Rossi auf unserem Bett. Sie rollte glücklich die Augen und machte Delfingeräusche. Noah, der 3 Kissen unter ihren gigantischen Ellbogen geschoben hatte, kniete ihr gegenüber. Sein auch damals schon ziemlich dünner, sehniger Prä-Yogi-Arm glänzte in den Hautfalten vor Anspannung. Er drückte, sie drückte ein bisschen stärker. Noahs Arm senkte sich, ihre große weiße Hand umschloss immer fester sein braunes, vorderasiatisches Pfötchen. Und als sie ihn mit einem Ruck ganz herunterdrückte, sah Noah lüstern zu mir herüber und fuhr sich mit der glänzenden Zungenspitze über die Lippen. Das hatten wir ein paar Jahre später so ähnlich wieder in New York. Die Stelle kommt vielleicht noch. Und dann dachte ich, okay, ich bin von meinem Vater geschlagen worden, aber eher von den Kindermädchen. Der tolle Menschenfreund Schleumel hatte bestimmt gewusst, was los war, wenn er im Büro der Forlane in West saß und Tekle und Noahs Mutter den kleinen Pischer, den bösen, bösen Frauen überließen. So toll war er also gar nicht. Er war also auch ein Wowa. Aber während Noah das Ross der Unterlegenheit ritt, hatte ich mich auf den Tiger der totalen Selbstständigkeit fixiert. Ich brauche dich nicht, Wowa. Ich kann alles allein, Wowa. Ich werde ein Buch über die Schläge schreiben, die du mir verpasst hast, Karobina. Es gab, da hatte Noah recht, allerdings einen Unterschied. Er musste nichts können, denn er wurde geliebt, vernachlässigt, aber geliebt. Darum war es egal, ob er Angefangenes zu Ende brachte. Und darum konnte er, der Minderwertigkeitskomplex auf 2 Beinen, jetzt ohne jeden Selbstzweifel und schmatzend wie Fagin zu der Meerkuh sagen, »Du hast gewonnen, du herrliches, fettes, englisches Monster. Du bist wirklich sehr sportlich, weißt du das?« Guinevere legte sich wieder hin, verschränkte die Arme hinter ihrem Kopf und wartete. Er legte sich neben sie, drückte den Kopf gegen ihre Riesentitten und sie lächelte, als wäre ich nicht da. Ein postorgasmisches Lächeln. Auch als Noah gleich wieder hektisch aufsprang, lächelte sie weiter. »Ich bin im 3. Semester, Karobina Junior«, rief er mir zu. »Ich weiß alles über die menschliche Psyche, sonst hätte ich gar nicht erst Psychologie gewählt.« »Oh, das leuchtet ein«, entgegnete ich spitz. »Ich mach keine Witze«, sagte er. »Pass auf, dass du, Ungeliebter, nicht ewig ungeliebt bleibst.« Noah, der später nicht mehr viel klüger werden würde, war sehr klug für sein Alter. Vielleicht konnte er also auch Dinge sehen, die erst kommen sollten. »Wirst du doch noch nach Oxford gehen, Liebling?« sagte ich, und genauso hätte ich ihm in den Bauch treten können. »Ja«, sagte er, »aber klar, gönnst du es mir nicht?« »Doch, und wie?« Aber leider täuschte er sich. Statt Oxford machte er lange gar nichts. Dann kaufte ihm Schleumel ein Psychologiediplom an der Hamburger Universität. Und dann kam Good Life. Wie sollte ein Ahnungsloser wie er also wissen, dass es bei ihm und mir immer nur bergab gehen würde? Diese schreckliche Saunasache zum Beispiel, die Nemesis meiner Genesis oder so ähnlich, hat mein kluger Noah in diesem heißen, vergeudeten Sommer von Sardinien nicht vorausgesehen. Und auch nicht den Zerfall meiner hypertonischen Familie. Hypertonisch, weil zu salzig im Verhältnis zueinander, zu aufgeputscht.